Tollcast. Dein Tolkien-Podcast.
Guten Abend, herzlich willkommen und danke fürs Einschalten bei der Talkshow hier auf dem Kanal der Deutschen Tolkien-Gesellschaft, eurem Kanal für Tolkien-eskes Wissen, fachlich spannend und unterhaltsam dargeboten. Bei uns geht es jetzt heute um Christophers Einfluss auf die Werke seines Vaters. Dafür habe ich mir natürlich wieder tolle Gäste eingeladen und die würde ich ganz gerne einmal vorstellen. Wir haben einmal Stella. Du bist seit 2022 Mitglied in der österreichischen Tolkien-Gesellschaft und zum ersten Mal heute bei uns. Schreibst selber gerade an deinem ersten eigenen Roman. Und im Vorgespräch konnte ich schon deine Begeisterung und auch das Interesse am kritischen Hinterfragen mitbekommen. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Danke. Danke.
Dann haben wir Maria Zielenbach. Dich als Gast begrüßen zu dürfen, freut mich besonders, da du dieses tolle Format vor mir führen durftest und ich es schon immer sehr genossen habe, auch als du es noch gemacht hast. Weiterhin bist du als Sprachwissenschaftlerin in der Forschung über Tolkiens Sprachen und veröffentlichst dazu auch. Schön, dass du da bist.
Hallo.
Und zuletzt Christian Weichmann, herzlich willkommen auch dir. Du bist das zweite Mal bei mir zu Gast, bist ansonsten allerdings auch regelmäßig als Gast in vielen anderen Formaten der DTG unterwegs, hast lange aktiv im Vorstand der DTG mitgewirkt und bist eigentlich in fast jeder Thematik zu Tolkien belesen, ob Primär- oder Sekundärliteratur. Willkommen.
Nein.
Ja, dann wie üblich zum Anfang einmal die Frage, wie viel Einfluss hatte Christopher Tolkien auf Mittelerde? Hat Mittelerde eigentlich zwei Autoren? Ganz kurz einmal Ja- oder Nein-Runde. Hat Mittelerde zwei Autoren?
Ja.
Ja.
Nein.
Ja, warst jetzt verpflichtet. Eines hat mehr als zwei, oder wie?
Kommt auf Tolkiens geistigen Zustand an.
Ja. vielleicht erstmal so zu Beginn, dass wir so eine kleine Grundlage haben. Also wie viel oder was genau hat Christopher denn zu Lebzeiten seines Vaters mit der Schaffung von Mittelerde eigentlich zu tun gehabt? Also man weiß ja, dass er die Karten gezeichnet hat, doch was hat er noch alles mitgestaltet?
Er war erstmal ganz am Anfang dabei, weil der Hobbit wurde ja für die Kinder geschrieben bzw. erzählt und damit also zumindest, ja gut, der Hobbit ist nicht Mittelerde, aber zumindest die, dass diese Bücher entstanden sind, wurde schon mal durch die Kinder inspiriert und es heißt auch so, dass irgendwie Tolkien die Sachen deswegen aufgeschrieben hat, weil Christopher gesagt hat, Bilbos Tür war doch beim letzten Mal grün und nicht blau, als du erzählt hast.
Ja, genau. Also es gibt ja auch ganz viel Briefwechsel zwischen den beiden Tolkiens. Inwieweit hat Christopher darüber auch noch Einfluss genommen? Also da sind ja Kapitel hin und her geschickt worden.
Naja, zum ersten Mal als erster Leser oder einer der ersten Leser gewirkt, dem er eben die Sachen gelesen hat. Vermutlich zahlreiche Kommentare geschrieben hat. Die sind ja nicht veröffentlicht, weil wir nur Tolkiens Briefe haben. Aber aus denen geht hervor, dass Tolkien eben manchmal auf die Sachen antwortet, die Christopher ihm schreibt. Und in dem Sinne hat er eben da die erste Kritik abgegeben und auch auf die ersten Ungereimtheiten so weiter hingewiesen. Und natürlich hat er auch psychologisch einen sehr großen Einfluss gehabt, indem er mich Tolkiens Leid mittragen musste, wenn er irgendwelche Probleme hatte, schriftstellerisch, aber auch privat, dann musste Christopher das alles lesen. Und man muss ja bedenken, Christopher war zum Zeitpunkt ja nicht zu Hause oder irgendwo in London oder so, sondern in Südafrika beim Militär, also sehr interessante Umstände auch.
Ja, ja, bitte.
Ich glaube eigentlich auch, dass das aber auch ein bisschen Tolkien bei der Stange gehalten hat, dass er diese Kapitel geschickt hat. Weil ansonsten kam es ja doch häufig so, dass er mal seine Sachen liegen lassen hat und sonst irgendwas. Dass er aber dadurch, dass er da jetzt den Anlass hatte, diese Sachen an Christopher zu schicken, dass er da ein bisschen mehr geschrieben hat, als er vielleicht ansonsten in dieser Zeit geschrieben hätte.
Ja, das ist ein guter Punkt. Also in Brief 78 von den veröffentlichten Briefen schreibt Tolkien ja auch sinngemäß, dass er den Herrn der Ringe immer mehr für Christopher schreibt, da dieser den starken Willen zeigt, das Werk zu vollenden. Also da sagt Tolkien selbst, eigentlich zeigst du hier den Willen, um dieses Werk zu vollenden, und das hilft mir weiterzuschreiben. Also da könnte man jetzt tatsächlich hinterfragen, hätte Tolkien das überhaupt beendet, wenn sein Sohn nicht wäre?
So, Lewis war natürlich auch ein bisschen hilfreich, dass er ihn bei der Stange gehalten hat, aber man weiß es nicht, ob Lewis allein gereicht hätte.
Ich glaube nicht. Also ich glaube, dass Christopher der war, der den tiefsten Einblick einfach hatte, und dass das für Tolkien ganz, ganz wichtig war, dass er mit jemandem drüber reden kann, der da wirklich die Einblick drinnen hat, weil sonst, also ich meine, ohne Christophers Hilfe, ich bin mir nicht sicher, dass er den Herrn der Ringe geschrieben hätte, fertig geschrieben hätte.
Mhm. Ja, und da gibt's halt auch wieder in Brief 70 fragt er halt auch Christopher danach, ob Shelob ein passender Name für eine monströse Spinne wäre. Also es sind halt auch sehr detailreiche Fragen, die er seinen Sohn fragt. Deswegen halt auch da tatsächlich, jetzt kann man drüber, ja, das ist halt das, worüber wir ja sprechen wollen. Also ist das ein gemeinsames Werk eigentlich von den beiden?
Der Herr der Ringe, Christopher hat auf jeden Fall Einfluss, aber ich glaube eigentlich nicht so weit, dass ich sagen würde, der ist Mitautor beim Herr der Ringe. Also er hat, also da gibt's ja auch in einem anderen Brief die Sache, dass Tolkien dann schreibt, ja, also eigentlich hätte ich ja jetzt die Gumtrees gerne umgenannt in Good Bodies als ein richtig englischer Name, aber mache ich nicht, weil du dagegen bist. ich glaube, das sind solche Details, da hat Christopher einen Einfluss, aber ich glaube jetzt und halt darauf, dass es fertig wird, aber nicht in dem Sinne, dass man jetzt sagen würde, er ist Mitautor. Das würde ich bei anderen Sachen eher sehen.
Man könnte sich ja vorstellen, dass Christopher eigentlich so die Rolle eingenommen hat, die normalerweise ein Editor oder in der Deutsch ein Lektorat haben würde, das Tolkien ja in dem Sinne gar nicht hatte. Von daher brauchte es da jemand anderen, der auf die Ungeheimen hinweist oder darauf hinweist, dass irgendwo ein Satz nicht zu Ende geführt wird oder sowas. Und das hat eben Christopher gemacht. Also ist quasi der Lektor vom Herrn der Ringe gewesen. Also aber ein Lektor ist ja kein Co-Autor.
Im Standard sieht, so wie du sagst, im Impressum würde er dann als Lektorat auftauchen.
Ja, vermutlich.
Okay, dann kommen wir mal zu der Frage, was Christopher denn eigentlich tatsächlich so gemacht hat. Also wir haben ja vielleicht auch Zuschauer dabei, die sich nicht so gut mit Tolkiens Werken auskennen oder nicht so tief drin sind wie wir. Und wenn wir über Christopher sprechen, dann kommen wir selbstverständlich nicht um die Editierung und Herausgabe des Silmarillions drumherum und alle dazugehörigen Geschichten. Aber da jetzt erstmal die Frage, was ist das Silmarillion überhaupt? Welche Geschichten hat Christopher dann noch aufgearbeitet? Und was hat das eigentlich mit The History of Middle-Earth auf sich? Also das sind ja alles Sachen, die Christopher posthum veröffentlicht hat.
Also ich würde sagen, das Silmarillion ist die kondensierte Version von Geschichten, die vor dem Hobbit und dem Herrn der Ringe spielen, aufbereitet für ein breites Publikum in einer einigermaßen lesbaren Form. Herausgegeben von Christopher, editiert von Christopher, teilweise geschrieben von Christopher. Und dann eben veröffentlicht nach Tolkiens Tod erst. Und die History of Middle-Earth ist eigentlich das, was Christopher gerne gemacht hätte und was er erst deshalb tun konnte, weil das Silmarillion so erfolgreich war, nämlich die tatsächlichen Manuskripte zu editieren und rauszugeben. Es ist quasi immer die gleichen Geschichten. Manchmal gibt es neue Sachen, die nicht ins Silmarillion gekommen sind. oder zum Herr der Ringe gehören und werden dann eben immer wieder erzählt, weil Tolkien sie eben immer wieder umgeschrieben hat. Und Christophers Aufgabe als Herausgeber des Silmarillions war es, aus diesen Versionen die rauszusuchen, die, wie er selbst sagt, ich sollte es anders sagen, die, von denen er annahm, dass sie die letzten, dass sie die finale Überlegungen von Tolkien waren, so wie er es gerne gehabt hätte, wenn er es denn fertig geschrieben hätte. Es muss man in sehr vielen Ebenen von Konjunktiven arbeiten, denn Tolkien ist eben, hat es eben nicht rausgegeben, hat es nicht fertig geschrieben. Das heißt, wenn Tolkien noch 100 Jahre länger gelebt hätte und heute immer noch leben würde, was für ein Silmarillion hätten wir dann bekommen? Vermutlich gar keins, sondern wir hätten die 16. Auflage vom Herrn der Ringe. Aber so würde ich das zusammenfassen.
Aber es wird sich ja viel tatsächlich immer auf Quellen aus dem Silmarillion berufen oder Quellen auch aus der History of Middle-Earth, wenn man über Tolkien spricht.
Ja, sollte man auch nicht tun.
Genau, und das
also, ist jetzt die sprechen.
Also wenn man Fragen beantwortet zur was man im Allgemeinen so als Lore bezeichnet, also quasi Fakten über Ada, über Mittelerde, den kennen, dann zitiert man ja meistens das Silmarillion und dann eigentlich sagt man Cherrypicking, also man klaubt sich dann auch das zusammen, was man auch noch gut findet aus der History of Middle-Earth. Ich finde, das ist vollkommen okay, wenn man kreativ umgeht mit Tolkiens Werken und irgendwie es benutzt, um zu cosplayen, Rollenspiel zu betreiben, irgendwie sowas. Ist alles vollkommen okay. Ich finde es nicht gut, wenn man das macht, um pauschale Aussagen über Tolkiens Werke zu treffen. Denn eigentlich bei allen Versionen gibt es noch eine andere Version, wo es irgendwie ein bisschen anders ist. Und man häufig gar nicht sagen kann, der Kanon ist so und so, weil es den bei Tolkien eigentlich gar nicht gibt. Und das zweite Problem ist, was eigentlich mein größeres Problem ist, wenn Leute wissenschaftlich zu Tolkien arbeiten und dann auch sich das Silmarillion zitieren, weil es eben einfach nicht als wissenschaftliches Werk ausgelegt ist, sondern als populäre Zusammenfassung der Geschichten. Und ich habe ein großes Problem damit, wenn Leute das Silmarillion zitieren, um wissenschaftliche Claims zu machen über Tolkien.
Und dennoch ist das halt viel mehr Stoff, den Christopher rausgebracht hat, posthum zu Mittelerde und zu Arda, als Tolkien selbst veröffentlicht hat. Also ist dann tatsächlich ja zu fragen, hat unser Verständnis von Mittelerde, von Tolkiens Welt, die er ursprünglich geschaffen hat, Christopher eigentlich viel mehr geprägt?
Ich weiß nicht, ob ich schon wieder reden soll, aber solange die anderen nichts sagen. Ich denke, das habe ich ja am Anfang gesagt, dass ich nicht denke, dass Christopher ein weiterer Autor von Mittelerde ist, einfach weil er nicht zu viel eigenen Stoff dazu geschrieben hat, im Sinne von Dinge, die aus seinem eigenen Kopf entsprungen sind, sondern Dinge, von denen er glaubte, dass sein Vater sie auch so geschrieben hätte, aber er hat sie nicht aufgeschrieben, also hat er sie dann aufgeschrieben. Vor allem bei Lücken im Silmarillion, wo man irgendwie einen Übergang brauchte, da hat er dann eben einige Sachen geschrieben, das beschränkt sich aber meistens auf wenige Sätze oder Paragraphen. Von daher würde ich ihn nicht als Autor betrachten. Also wenn ich zum Beispiel eine Edition mache von einem mittelalterlichen Text und da fehlt irgendwie eine Passage zwischendrin und dann schreibe ich, in dieser Passage passiert vermutlich Folgendes, Sigurd tötet Drache, dann bin ich nicht der Autor von dieser Geschichte, sondern ich bin einfach nur die Person, die das zusammengestellt hat und aufbereitet hat.
Genau, deswegen.
Was Christopher auf jeden Fall geprägt hat, ist das Bild, was wir von Tolkien haben. Um es mit Dimitar Fumi zu sagen, der ein tolles Buch geschrieben hat, in dem sie sagt, dass Tolkien quasi selber eine Persona für sich selbst kreiert hat, also selber eine literarische Person geschaffen hat, die er selbst ist in seinen biografischen Schriften und in seinen Briefen. Und da hat Christopher auf jeden Fall sehr ordentlich angearbeitet.
Ja, also nur das Bild von Tolkien oder auch das Bild von Mittelerde?
Ich würde sagen, eher das Bild von Tolkien durch Mittelerde.
Also beim Bild von Tolkien hat er sicher sehr viel mitgearbeitet. Schon allein auch dadurch, dass er die Briefe rausgebracht hat. und die Briefe ausgewählt hat. Da hat er sich ja am Bild von Tolkien viel mitgearbeitet. Am Bild von Mittelerde, ja gut, also er hat halt auch dadurch, dass er das herausgebracht hat einfach, dass wir die Texte nicht hätten, wenn Christopher sie nicht rausgebracht hätte, hat er natürlich schon das Bild von Mittelerde verändert oder klarer gemacht, weil es gab ja, bevor das Silmarillion rauskam, alle möglichen Spekulationen über alle möglichen Sachen, die Tolkien im Herr der Ringe angedeutet hat, die teilweise gut, teilweise nicht so gut waren. Insofern hat er natürlich einfach, selbst wenn er jetzt das Bild nicht verändert hat, gegenüber dem Bild, das sein Vater reingebracht hat, wobei ich auch nicht sicher bin, ob das denn wirklich der Fall ist, dass es nicht verändert hat. Aber selbst dann hat er das Bild eben für die Leser verändert, weil er eben einfach den weitere Teile zu diesem Bild hinzugefügt hat oder verfügbar gemacht hat, sichtbar gemacht hat.
Ja, dann ist die Frage, hat er es dann wirklich verändert oder tatsächlich eher erweitert?
Ja, also teilweise halt auch verändert, weil für die Leser, weil vorher es eben Spekulationen gab, die eben so nicht zutrafen und die dann eben, also wo man dann halt gesehen hat, okay, also ich würde jetzt gerade spontan fällt mir jetzt gerade nichts ein, wo so sehr falsch war, aber dass eben doch ich weiß jetzt nicht gerade, ob es zum Beispiel diese Sache von wegen Frodo geht nach Valinor und stirbt da, beziehungsweise geht nicht nach Valinor, sondern kurz vor Valinor und stirbt da irgendwann, ob die aus dem Herr der Ringe allein klar würde oder ob es da nicht viele Leute gab, die obwohl es heute auch noch gibt, die fälschlich annehmen, Frodo würde unsterblich werden, dadurch, dass er nach Westen fährt.
Und ja, das ist ja dann, ist jetzt die Frage, ist das jetzt eine tatsächliche Veränderung oder auch da wieder nur eine Erweiterung, also ein anderer Blickwinkel darauf?
Es gibt eine Veränderung, die wie Legolas und Gimli wegreiten von der Schlacht von Helm's Deep, da redet doch der Gimli oder sagt, es haben die Zwerge die Hallen von Thranduil gebaut, was hier nie wieder irgendwo vorkommt und was ganz klar wiederverwendet ist, die Idee, wie Menegroth gebaut worden ist. Und das kommt aber im ganzen Herrn der Ringe im Hobbit nie wieder irgendwie vor. Wenn man das Silmarillion liest, dann ist es aber ganz klar, was da dahinter steckt. Das heißt, es nimmt, und das finde ich, ist schon wirklich eine Veränderung auch von der, wie soll ich sagen, vom absoluten Kanon, der Herr der Ringe ist, weil der Herr der Ringe ist das Werk, das er geschrieben hat, das Tolkien selber wirklich geschrieben hat, oder auch zu den Zeiten veröffentlicht hat. Und da, finde ich, ist diese Veränderung schon wirklich da. Durch Silmarillion und durch die Veröffentlichung von Silmarillion.
Okay, also hat Christopher die Welt seines Vaters verändert?
Oder sie in ein anderes Licht gerückt?
Also die Frage ist halt, er hat das Bild, das die Leser hatten, auf jeden Fall von der Welt verändert. Er hat die Welt in unwesentlichen Punkten verändert, weil er irgendwie Verwandtschaftsverhältnisse nicht richtig erkannt hat und dann selber was sich ausgedacht hat. Aber das würde ich jetzt nicht so als so relevant ansehen.
Ja, es weiß vor allem auch niemand, es weiß eh niemand, wie Gilgalads Vater ist. Egal, ob sie es in Marillion gelesen haben oder nicht.
Können wir das bitte einmal für Leute erklären, die das vielleicht nicht verstehen?
Okay, jetzt muss mir Christian mal kurz helfen, damit ich das nicht durcheinander bringe. Also laut dem Silmarillion ist Gilgalad der Sohn von Fingon. Das ist er definitiv nicht. Sondern er ist der Sohn von, das weiß ich gerade nicht, in der Geschichte of Middle-Earth. Es ist, glaube ich, irgendwo mal.
Ja.
Ja, der Sohn von Oro 3.
Ja, genau.
Und nur, dass man weiß, wessen Sohn Oro 3 ist. Also es ist kompliziert.
Ja. Und ist das eine Problematik, die auftaucht, weil Christopher da jetzt irgendwie was mitgeschrieben hat, oder hätte Tolkien auch solche Unstimmigkeiten gehabt?
Wahrscheinlich hat Tolkien auch sowas drin gehabt. Aber es liegt halt auch in dem Fall auch mit daran, dass halt Tolkien da seine Materialien hatte, irgendwie mehr oder weniger ungeordnet aus, wie lang war es, 50 Jahren oder so, oder noch mehr, wo er in diesem Buch geschrieben hat. Und dann halt Christopher auch mal zwischendurch mal einen Zettel übersehen hat, wo irgendwas drauf stand, als er das Silmarillion zusammengestellt hat und dann unter Umständen was falsch rekonstruiert hat. Oder auch einfach, weil halt die Frage ist, wenn die Geschichte fünfmal geschrieben wurde, welches ist jetzt die Version? Einerseits die Version, die möglicherweise gültig ist, andererseits die Version, die zu den anderen Geschichten am besten passt.
Ja, da denn zu den anderen Geschichten hätten wir sie überhaupt, zumindest so, wenn auch Tolkien jetzt noch weiter gelebt hätte, oder hätte er einfach immer weiter am Herr der Ringe geschrieben, wie wir eben schon mal sagten, die unendlichste Auflage oder überarbeitete Version. Wäre Tolkien rein von eurer Idee, ist ja jetzt Spekulation, aber überhaupt zu den Geschichten wie die Kinder Hurins, Beren und Lúthien gekommen?
Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Kinder Hurins tatsächlich veröffentlicht worden wäre, einfach weil es da ein ziemlich langes Fließtext gibt, der quasi einmal veröffentlicht ist in Nachrichten aus Mittelerde und dann einmal jetzt als eigenständiges Buch, quasi in gleicher Form. Also das hätte er, glaube ich, relativ leicht veröffentlichen können, vor allem weil es nach meiner bescheidenen Meinung sein bester Text ist mit Abstand. Aber sonst, also ja, er wäre vielleicht dazu irgendwann mal gekommen zu einzelnen Sachen, aber das ganze Werk hätte er, glaube ich, es hätte er nicht hinbekommen. Also auch wenn er jetzt, wenn wir jetzt sagen, er hätte ein normales Maß gelebt, er wäre irgendwie 100 Jahre alt geworden, hätte also noch 18 Jahre gehabt. Auf jeden Fall nicht, weil, also wenn man sich die letzten Bücher von der History of Middle-Earth anguckt, die ja chronologisch aufgebaut ist, also nach Jahren, in denen die Sachen geschrieben wurden, also sieht man, dass die letzten Texte sind so Sachen, wo er sich mit Detailfragen herumschlägt, die wirklich absolut niemanden interessieren. Oder falls einige von den Anwesenden sich mal Natur und Wesen von Mittelerde angetan haben. Auch das sind Spättexte von Tolkien, hauptsächlich. Die also wirklich mit so detaillierten Fragestellungen sich beschäftigen. Wie zum Beispiel, wie viele Kinder mussten die Elben haben, damit ich zu einem bestimmten Zeitpunkt die exakte Anzahl von Elben habe, die ich gerne haben möchte. Oder philosophische Abhandlungen über die Seele und so weiter. Also es ist alles sehr interessant, aber es ist halt nicht zweckmäßig, wenn man ein populäres Buch schreiben will. Oder allgemein irgendwas für die breite Masse, was der Herr der Ringe ja ist.
Ja.
Und das hätte er nicht hinbekommen. Also vielleicht hätte er es irgendwann mal geschafft, sehr viele Einzelgeschichten in irgendeiner Form rauszubringen, mit der er sehr unzufrieden geworden gewesen wäre, schon wenige Zeit später. Aber ich sehe da relativ schwarz.
Hätte er denn wohl Christopher die Erlaubnis gegeben, für ihn herauszugeben?
Also so während Lebzeiten, oder?
Ja, während Lebzeiten, ja. So.
Er hat ja nach seinem Tode hat er die Erlaubnis ja gegeben, hat ihn ja offiziell zu seinem literarischen Erbverwalter gemacht. Also, aber zu Lebzeiten, ich weiß es nicht, aber also vielleicht hätte er irgendwann mal eingesehen, also beschäftige mich jetzt viel lieber damit, hier die Details alle richtig zu biegen, und ich werde damit nicht fertig, und deswegen vielleicht hätte er jetzt nicht so direkt die Erlaubnis, sondern hätte vielleicht gesagt, stell doch mal ein Buch zusammen und dann gucken wir ja gemeinsam drüber. Ob das dann was geworden wäre, weiß ich nicht, aber ich glaube nicht, dass er jetzt sozusagen das völlig aus der Hand gegeben hätte, gesagt hätte, jetzt Christopher, du gibst jetzt hier das Buch raus, ich kaufe es mir, wenn es im Laden ist.
Nee, aber schon so mit dem Ansatz, dass er vielleicht irgendwann für sich gemerkt hat, so okay, das mit den Fließtexten, das klappt bei mir nicht so gut, weil ich mich irgendwie mit irgendwelchen Tabellen und so weiter auseinandersetze. Aber Leser wollen mehr. Hätte er da vielleicht gesagt, so Christopher, ich bleib Autor, aber du gibst heraus und sortierst, also so wie es jetzt posthum passiert ist, zu Lebzeiten?
Also mit einzelnen Texten könnte ich mir das, wie gesagt, schon vorstellen, dass er gesagt hätte, ich hätte hier jetzt was, es war ja häufig so, dass Tolkien publiziert hat, wenn Leute ihn darum gebeten haben. Es war ja auch bei den Abenteuer des Tom Bombadils, also der Gedichtband, den er nur rausgegeben hat, weil seine Tante ihn darum gebeten hat. Und wenn er also eine extrinsische Motivation hatte, dann konnte er schon produktiv sein, wie wir ja auch eben beim Herr der Ringe besprochen haben. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass er, wenn irgendjemand mal an ihn herangetreten wäre, gesagt, können wir bitte die Geschichte von Bären und Lucien veröffentlichen, dass er es dann geschafft hätte, einen Text zu produzieren, der veröffentlichbar gewesen wäre. Das haben die Leute leider nicht gemacht in der Vehemenz. Oder unsere Tante war dann auch leider nicht mehr zur Verfügung. Aber so das ganze Silmarillion glaube ich nicht dran.
Hätte Christopher diesen Einfluss gehabt zu sagen, ey, ich möchte das machen, Papa?
Anscheinend ja nicht. Also oder er wollte es nicht.
Ja. Oder hat er sich einfach nicht getraut?
Ja, ich glaube nicht. Das Trauen war, glaube ich, das Problem. Die schreiben sich schon sehr, also nach Tolkiens Briefen zu urteilen, hatten die schon ein sehr offenes Verhältnis miteinander. Aber vielleicht wollte Christopher auch einfach nicht.
Vielleicht war er auch erstmal sozusagen mit seinem Leben beschäftigt.
Ja, genau.
Erst später dann, als er dann die Aufgabe sozusagen nicht mehr ablehnen konnte.
Aber das ist ein interessanter Punkt. Der hätte erst gemacht, wenn er nicht den Auftrag gehabt hätte.
Nein.
Ich meine doch.
Okay, also Maria nein, Stella doch. Warum nein?
Weil ich die Art, wie ich Christopher Tolkien, die ganze Tolkien-Familie einschätze, die sehr darum bemüht sind, zu sagen, das ist alles in Tolkiens Sinne. Das gehört mit zur literarischen Persona, die sie aufgebaut haben für Tolkien. Tolkien hat ja in einem Brief mal geschrieben, ich halte die Schlüssel von Mittelerde in der Hand. Und es ist sehr klar, sowohl in der Art, wie Christopher zum Beispiel die Vorworte schreibt zu seinen Publikationen, als auch zu der Art, wie er die History of Middle-Earth rausgegeben hat, dass ihm da sehr viel dran liegt, diesen Anschein zu wahren. Vielleicht hätte er es irgendwie geschafft, gerade rumzubiegen, zu sagen, ich veröffentliche ein Buch. Mein Vater hat in seinem Testament geschrieben, er möchte das nicht. Hier ist es trotzdem. Er wäre vermutlich genauso reich damit geworden. Aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen.
Ich glaube also, wenn es explizit gesagt würde, nein, dann würde ich definitiv annehmen, dass Christopher das nicht gemacht hat. Aber wenn er nichts gesagt hätte, dann ist natürlich was anderes.
Genau, das war ja Stella meinte doch, er hätte es gemacht.
Das meinte ich. Also ich bin jetzt davon ausgegangen, er hat nur den Auftrag nicht bekommen. Nicht, es ist jetzt explizit gesagt worden, nein, mach das nicht. Aber ich denke, dass Christopher so tief da drinnen war und das für ihn auch so wichtig war. Also er sagt ja irgendwo, es waren die Städte von Beleriand für ihn irgendwie genauso real wie Babylon. Und er war da so drinnen und ich glaube schon, dass ihm das auch wichtig war, das auch zu veröffentlichen. Weil nicht umsonst hat ja Tolkien versucht, also der hat ja nicht den Anspruch gehabt, er schreibt jetzt einen Roman, er schreibt jetzt ein was immer, sondern er wollte ja irgendwo eine Geschichte schreiben, eine fiktive oder auch nicht, ja, eine Geschichte, die England in dem Sinn nicht hat, oder er meint, England hätte sie nicht. Und das denke, glaube ich schon, dass das Christopher auch wusste und das dementsprechend dann schon veröffentlicht hat, weil einfach der Geist dieser ganzen ja, von Mittelerde irgendwie auch ist, ja. Sind wir das?
Ja. Cirin 01, ich hoffe richtig ausgesprochen, fragt im Chat gerade, wie wichtig war Tolkien die Veröffentlichung oder schrieb er mehr für sich beziehungsweise Freunde und Familie?
Ich denke, er hat zu Anfang auf jeden Fall deutlich für sich geschrieben, mit überhaupt keiner Publikation im Kopf. Er hat ja zum Beispiel keine Veröffentlichung angestrebt für das Buch der verschollenen Geschichte, also quasi die erste Version von Silmarillion. Er hat auch gar nicht, sein Bandprojekt war nicht, ich schreibe ein Buch, sondern ich schreibe diese Geschichten auf, die ich gerne haben möchte. Also er hatte keine finanzielle Absicht dahinter. Obwohl er natürlich schon auch Gedichte veröffentlicht hat, aber oder auch mal versucht hat, ein Gedichtband rauszugeben, aber nicht unbedingt mit finanzieller Absicht. Und wie gesagt, er hat hauptsächlich dann veröffentlicht, wenn Leute gesagt haben, veröffentliche doch mal. Und wenn Leute ihn dazu gebracht haben, zu schreiben, aber er war eben nicht vom Brotberuf Schriftsteller und hat das, glaube ich, auch nie angestrebt. Also nach dem Erfolg vom Hobbit hätte das natürlich machen können, natürlich meine Arbeitszeit noch anders als heute, dass er gesagt hat, ich kündige meinen Job und versuche einfach möglichst viele neue Hobbits zu produzieren, aber das hat er nicht gemacht, ziemlich deutlich nicht gemacht, er hat nämlich erstmal wieder 13 Jahre gebraucht, um den Herrn der Ringe zu schreiben. Von daher, erstmal hat er für sich geschrieben, dann hat er für Leute geschrieben, die ihm gut zugeredet haben und manchmal sind die doch auch veröffentlicht worden.
Irgendwann so, ja, okay, dann veröffentliche ich halt.
Okay. Ja, nicht ganz so. Also er hat sich natürlich schon darüber gefreut, wenn die Sachen Erfolg hatten und so. Wenn er gute Kritiken bekommen hat und das gut ankam. Aber er war eben kein professioneller Schriftsteller in dem Sinne, er war kein Autor, der vom Schreiben leben wollte.
Jetzt eine sehr interessante Frage, die mir gerade in den Kopf schießt. War er sein größter Kritiker oder Christopher sein größter Kritiker?
Naja, wenn man Kritik als konstruktive Kritik nimmt, wahrscheinlich Christopher, weil ich glaube, er hat sich so in jedem Detail verloren, dass das keine konstruktive Kritik mehr ist. Also, ja, konstruktiv Christopher, sonst fand ich eher, ja.
Ja, ich denke auch, also Christopher hat eben das gemacht, was, wie gesagt, ein Lektor tut. Also er hat ihm sinnvolle Sachen gesagt.
Ja, wir haben Christian ein bisschen verloren, aber vielleicht kommt er jetzt zurück gerade. dann wäre die nächste Frage. Also jetzt haben wir ja, Christopher ist 2020 ja leider verstorben und Tolkien selbst ja auch schon eine ganze Weile. Glaubt ihr, dass Personen wie Brian Sibley, der ja auch 2022 den Fall von Numenor veröffentlicht hat oder den Untergang Numenor auf Deutsch, auf Englisch The Fall of Numenor, schreiben die in Christophers Sinne weiter oder in Tolkiens Sinne weiter?
Um es sehr böse zu sagen, aber ich sage sehr gerne sehr böse Sachen. Ich schreibe vor allem im finanziellen Sinne für zugute der Familie weiter und zugute des Verlags.
Genau.
Also, was haben wir denn bekommen seit Christopher tot? Wir haben Natur und Wesen von Mittelerde bekommen, wo ich ganz klar sagen würde, dass man, wenn man dieses Buch liest, man sehr deutlich merkt, warum Christopher die nicht veröffentlicht hat, diese Texte, zumindest teilweise. Teilweise sind Sachen dabei, die schon mal veröffentlicht waren, weil die aus zum Beispiel linguistischen Texten von Tolkien in Publikationen veröffentlicht waren, die nicht so großes Publikum haben. Das ist schon irgendwie berechtigt, dass man das nochmal veröffentlicht. Oder die Beschreibung von den Charakteren aus dem Herr der Ringe, die Tolkien für Pauline Baynes gemacht hat. Aber sonst, diese Tabellen und sowas, das braucht niemand. Das trägt nicht besonders zum Verständnis von Mittelerde oder von sonst irgendwas bei. Dann der Untergang von Numenor. Ich weiß, viele Leute sagen, dass sie das irgendwie ganz nett finden, das mal also aufbereitet zu haben. Ich konnte ziemlich wenig damit anfangen, weil das alles Sachen waren, die eben schon mal veröffentlicht waren. Teilweise nicht auf Deutsch, aber generell schon. Mit ein paar netten Bildern dazwischen. Und ich denke, das wird jetzt erstmal so weitergehen. Also die werden noch alles raushauen, was sie finden können. Die Dinge werden alle Bestseller werden. Niemand wird sie lesen. Und ich weiß nicht, ob das in Tolkiens Sinne ist.
Ja, das ist jetzt die Frage. Also es ist, glaube ich, weder in Tolkiens noch in Christopher Tolkiens Sinn. Das ist jetzt natürlich die Frage, wie gehen Tolkiens Enkel damit um? Weil die scheinen ja da irgendwie die Erlaubnis für zu geben.
Also Natur und Wesen war ja noch von Christopher veranlasst worden oder zumindest die Genehmigung gegeben worden. Also das, gut, der Fall of Numenor, ja gut, klar, das ist definitiv aber ein Buch, das nichts Neues bringt. Also jedenfalls die englische Ausgabe. Und ich nehme an, dass, ja gut, das stimmt schon, es wird wahrscheinlich so weitergehen. Gut, jetzt kommen ja erstmal die Gedichte. Weiß jetzt nicht, ob da was Neues dabei sein wird.
Ja, angeblich ja schon, aber ich habe wenig Hoffnung. Es ist okay, dabei, also dass man tatsächlich lesen wollen würde.
Ja. also könnten wir jetzt quasi sagen, Einfluss, der unser Bild von Mittelerde prägt, also nicht, dass Mittelerde dadurch geändert wird oder sonst was, aber der unser Verständnis und Bild von Mittelerde prägt, ist der mit Christopher gestorben? Also was den neuen Schaffungsprozess angeht, logischerweise.
Ja, also ich glaube, der war schon zu Ende von Christophers Lebenszeit nicht mehr da.
Hätte Christopher keinen weiteren Einfluss mehr nehmen können?
Also ich hatte den Eindruck, seine letzten Bücher haben jetzt keinen wesentlichen Einfluss mehr gehabt. Das war ja auch schon mehr Neuzusammenstellen von vorhandenem Material.
Okay, ich gehe noch eine Stufe weiter. Hätte er neue Texte geschrieben?
Nein.
Gehen wir davon aus, er hätte es getan. Wie groß wäre dann sein Einfluss gewesen? Hätte man das akzeptiert?
Je nachdem, wie geschickt der gewesen wäre.
Ja. Ich hab keine Ahnung.
Naja, ich meine, je nachdem, was er geschrieben hätte, ja, ich nehme mal an, er hätte sich nicht vollkommen was selber ausgedacht, sondern er hätte irgendwas, irgendwas genauer beschrieben, was halt so in der History of Middle-earth so irgendwie halt mal vorkommt, ja. Das hätte schon funktionieren können. Weiß ich nicht, die Geschichte von Finwë und Miriel hätte er da genauer irgendwie ausführen können. Also das wäre schon gegangen. Ich glaube, das hätte auch Publikum gehabt.
Wäre es aber so akzeptiert geworden?
Echt keine Ahnung, ob er jetzt gut gewesen wäre als Autor. Er hat sich ja außer kleinen Stücken da im Silmarillion, weiß man ja nicht, was er so, ob er da was geschrieben hätte, ob er sowas kann.
Aber die Möglichkeit dazu hätte er gehabt. Also hat er ja doch schon einen ziemlich großen Einfluss auf Mittelerde. Oder?
Ja, du meinst es in dem Sinne, dass er netterweise es nicht getan hat, oder?
Nee, ich meine in dem Sinne, weil eben hieß es ja noch so, ja, irgendwie schon, aber irgendwie auch doch nicht so sehr. Also jetzt sind wir irgendwie dazu gekommen, also wenn er sich das herausgenommen hätte, was zu schreiben, wäre es wahrscheinlich akzeptiert worden. Also hat er ja doch schon einen ziemlich großen Einfluss gehabt.
Ich weiß nicht, ob es akzeptiert worden wäre, dass kann ich überhaupt nicht absehen. Also ich meine, wir haben nicht so viele Vorbilder für, was da passiert wäre. Wir haben einmal die Dune-Bücher, die ja von dem Sohn weitergeschrieben wurden, die, glaube ich, so mittelmäßig erfolgreich sind, was aber auch daran liegt, dass die, wie man mir gesagt hat, die späteren Dune-Bücher auch keinerlei literarische Qualität mehr haben, die man irgendwie, wo man irgendwie noch absteigen könnte von. Also ich weiß es wirklich nicht. Also der Herr der Ringe ist ja ein Phänomen, wo Leute seit es ihn gibt, versuchen zu erklären, warum der so erfolgreich ist. Hätte Christopher das irgendwie replizieren können? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob er das Erfolgsrezept gekannt hat. Vermutlich auch nicht.
Aber reden wir von einem großen Erfolg, einem großen Bestseller? Oder reden wir von, es ist akzeptiert von den Fans in One is a Better World, aber
genau, also ich spreche davon, hätten die Leser es akzeptiert. Also nicht, ob es erfolgreich gewesen wäre. Also die sagen so, okay, ich bin voll drin in Tolkien, ich möchte möglichst viel Mittelerde, was gut ist, lesen. Hätte er da was produziert? Also wir gehen ja jetzt einen ganz, ganz spekulativen Weg hier. Hätten die Leser das akzeptiert? Das ist meine Frage.
Sie hätten es auf jeden Fall erstmal gekauft. Aber also ein Erfolg wäre es, glaube ich, von alleine geworden. Aber es ist halt sehr schwierig zu sagen, was dabei rausgekommen wäre. Also ich glaube eigentlich, zum einen wäre ich mir relativ sicher, dass es doch sich gut verkauft hätte. Zum anderen bin ich mir auch relativ sicher, dass es auch einen großen Streit darüber gegeben hätte, ob das jetzt gut ist, ob das akzeptabel ist und solche Sachen, weil das eigentlich so im Rahmen dessen, was Tolkien-Fans so normalerweise tun, kann ich mir nicht vorstellen, dass da alle einer Meinung gewesen wären.
Ich meine, wir reden ja jetzt auch schon eine Dreiviertelstunde darum, wie viel Einfluss Christopher hatte. Also diese Diskussionen werden definitiv gekommen, ja. Ja, also haben wir jetzt die Sache soweit zu einem fast schon Konsens, dass er durchaus einen Einfluss hatte, aber ihn vielleicht gar nicht so weit ausgeübt hat, wie er hätte können. Sind das überlegende Gesichter oder ist die Frage nicht ganz verstanden
worden? Aber du warst zu kurzzeitig weg, jedenfalls bei mir.
Ah, okay. ich höre da jetzt so den Konsens raus. Er hatte schon er hätte die Möglichkeit gehabt, einen sehr großen Einfluss zu nehmen, aber hat diesen nicht vollends ausgeschöpft. Also hat nicht diesen Einfluss genommen, den er vielleicht hätte sogar nehmen können.
Ja, würde ich so sehen, ja.
Ja, also er hätte sicher größeren Einfluss nehmen können, hätte da ja so gut wie niemand bei das Silmarillion kannte. Alle wussten, es gibt das Silmarillion oder irgend sowas in der Art, aber niemand kannte es. Hätte er natürlich auch sagen können, ja, okay, ich nehme hier jetzt mal die und die und die Geschichte und jetzt bei der Geschichte, die passt so überhaupt nicht zu den anderen, ich nehme da mal so die Grundlagen und schreibe das jetzt alles neu. Und hätte dann immer noch draufschreiben können, hier, das ist jetzt das Silmarillion von meinem Vater, rausgeben von mir.
Also wenn wir so früh ansetzen, also wenn wir schon in der Vor-Silmarillion-Zeit ansetzen, dann denke ich, dass es nicht akzeptiert worden wäre. Denn Christopher hat ja auch für das Silmarillion, was er dann rausgegeben hat, ziemlich viel Kritik bekommen und den Vorwurf, dass es nicht sein Vater wäre, sondern von ihm. Und dann hat er die History of Middle-Earth rausgegeben, mit explizit, wie er im Vorwort schreibt, dem Ziel auch, diesen Leuten zu zeigen, dass es doch nicht sein eigenes Zeug ist. Also ich glaube, wenn er es rausgegeben hätte, hätte er natürlich sagen können, ich veröffentliche die ganzen Manuskripte nicht und so weiter. Die wären dann vielleicht Jahre später irgendwann mal ans Licht gekommen, in irgendeiner Art und Weise. Und dann hätte er auf den Deckel bekommen oder seine Nachfahren vielleicht. Aber ich glaube, die meisten Leute, die sich intensiv mit Tolkien beschäftigen, hätten schon gerne J.R.R.
Ja, klar.
Nicht Christopher.
Ja. Aber ich glaube schon, dass er halt auch schon, da er ja mit dem Silmarillion das nah an seinem Vater ist, schon den Verdacht geweckt hat, das wäre nicht so. Wäre es wahrscheinlich zumindest zuerst mal, wäre auch mit einem durchgekommen, dass oder mit, auf denselben Stand gekommen, mit einem das weiter weg gewesen wäre. Wo er selber mehr Einfluss genommen hätte. Gut, er hätte dann natürlich schlecht die History rausgeben können, weil er sich dann selber verraten hätte. Aber insofern war es wahrscheinlich für ihn, für das, was er da rausbekommen hat, besser, dass er sich an die Sachen gehalten hat, die sein Vater geschrieben hat.
Ja. Und auch beim Silmarillion, da haben wir so ein bisschen eben als wir uns schon getroffen hatten, ja auch gesagt, das hat er ja auch nicht so, da hatte er ja quasi auch so kleine Gehilfen. Aber wir haben lange recherchiert, also aber auch da hatte er ja quasi auch so eine Editorhilfe, würde ich es jetzt nennen. Ich glaube, anders können wir es gar nicht sagen. Guy Gavriel Kay. Gab es noch mehr Leute, die mit an der Herausgabe gewirkt haben? Oder war das wirklich ganz allein Christopher? Mal abgesehen von diesem Guy Kay.
Silmarillion oder allgemein?
Allgemein jetzt zu Christophers Lebzeiten. Also nicht, was jetzt nachher noch, also mit Fall of Gondolin und so, sondern Fall of Numenor, sondern was Christopher herausgegeben hat, hatte er da noch andere Personen, die ihn in dieser Editierung der Sachen von seinem Vater geholfen haben.
In seinem Vorwort erwähnt er immer seine Enkel, die ihm beim Computer geholfen haben.
Ich weiß nicht, ob das so einen großen inhaltlichen Einfluss hatte.
Aber das ist das einzige Explizite, glaube ich, von dem wir wissen. Also sonst hat er ja gesagt, dass ihm das Foster-Lexikon sehr viel geholfen hat, dass er selber Sachen nachgeschlagen hat. Dann wissen wir, dass er sich manchmal mit Tolkien Fans, also Tolkien-Wissenschaftlern, sich da manchmal Hilfe gesucht hat, zum Beispiel Charles Snow, der letztes Jahr gestorben hat, der die Bücher gelesen hat, also quasi lektoriert hat. Hammond und Skull natürlich, bei denen er häufig um Hilfe gebeten hat. Also er hat eben seine Connections gehabt bei den Leuten, mit denen er nachfragen konnte. Ob das jetzt diese Leute dazu befähigt, irgendwie Co-Herausgeber zu werden oder so, anscheinend nicht. Zumindest sind sie es nicht geworden. Und das hätte ja auch rechtliche und finanzielle Hintergründe. Also anscheinend gab es dann nicht genug Grund, das zu tun. Und da gibt es natürlich noch andere Leute, die Tolkien-Sachen rausgegeben haben. Ich weiß nicht, ob du darauf auch hinaus willst.
Nee, nicht unbedingt. Also es ging mir jetzt wirklich nur darum, weil wir sprechen ja über den Einfluss von Christopher und dann ist es natürlich wichtig zu wissen, wer hatte auch Einfluss auf ihn. Also es ist ja so eine Kette, so eine Einflusskette quasi. Aber das hört sich jetzt gerade so erstmal nicht so an, als hätte er einen großen Impact von anderen Personen gehabt.
Wir wissen es halt einfach nicht. Also er hatte ja auch eine Frau, die Tolkien-Sachen rausgegeben hat. Wie viel halt die da mitgearbeitet hat, das wissen wir einfach nicht, weil es explizit nie gesagt hat. Es kann natürlich sein, dass er da noch Leute hatte, die einfach im Hintergrund bleiben.
Und vielleicht auch nicht genannt werden wollen. Und so kann ja alles sein, ja.
Kann alles sein.
Okay. Ja, also wir konnten uns auf jeden Fall ja darauf einigen, dass schon zu Ende von Christophers Lebzeiten quasi der Schaffungsprozess der Meinung beziehungsweise Idee von Mittelerde in unseren Köpfen quasi mitgestorben ist und darauf, dass Christopher schon einen großen Einfluss auf Tolkiens Werke hatte. Ist das so ein, was auch wir uns allgemein einigen könnten?
Ja.
Gut, das ist schon mal schön. Denn wir sind auch schon fast am Ende. Und deswegen würde ich ganz gerne jetzt noch so einen kleinen Ausblick, weil das passt auch ganz gut, auf die nächste Folge geben. Da werden wir uns nämlich damit beschäftigen, wer hat eigentlich welche Rechte und glaubt, Recht haben zu dürfen. Und gerade da ist es ja natürlich, wenn wir jetzt Silmarillion uns angucken, was ja auch immer als irgendeine Referenz genommen wird, wo wir aber am Anfang auch schon gehört haben, wenn wir jetzt nur über Tolkien sprechen, ist das Silmarillion eigentlich nicht so klar eine Referenz. Kennt ihr euch ein bisschen in diesem Rechte-Chaos aus, sodass wir einen kurzen Ausblick haben?
Ja, nicht so wirklich.
Okay.
Also
da gibt es andere
klar,
Leute.
Klar,
die habe ich mir auch eingeladen.
Das Urheberrecht von Silmarillion bei Christopher liegt. Und deswegen, also zumindest aber da sind ja auch inzwischen schon Rechte verkauft worden, die zumindest in diese Richtung gehen.
Yeah. Ja, das war nur, also darum wird es halt in der nächsten Folge gehen. Da habe ich mir dann natürlich auch die passenden Experten zu eingeladen. Da werden wir uns einmal angucken, wo liegt eigentlich gerade was? Welche Rechte am Silmarillion? Also wie du gerade schon gesagt hast, eigentlich liegen die Urheberrechte ja bei Christopher. Und wer hat gerade was und darf was? Darum wird es in der nächsten Folge gehen. Und jetzt hat jeder von euch noch die Möglichkeit, so ein paar Worte als Schlusswort sagen zu dürfen.
Hey, wenn weitere Texte veröffentlicht werden, ich möchte endlich die Westron-Grammatik sehen, die existiert.
Da vielleicht auch kurz zur Erklärung, Westron ist die Gemeinsprache, also die alle in Mittelerde sprechen können, wenn ich das richtig, aber vielleicht kannst du da auch ein bisschen mehr zu sagen.
Richtig, ist als Englisch übersetzt, ist aber auch von Tolkien als Sprache konstruiert, es gibt einen Grammatikentwurf, der bisher nicht veröffentlicht ist, nur so als unter der Hand illegales Ding in einer nicht mehr existierenden Zeitschrift, an die man nicht rankommt, wenn man niemanden kennt, der diese Zeitschrift hat. Also Linguistik-Texte sind noch sehr, sehr viele übrig, die man veröffentlichen könnte, aber es interessiert, glaube ich, auch niemanden. Ist auch gut so.
Es ist ja doch durchaus Streit zwischen verschiedenen Leuten, ob die Rechte haben, die zu veröffentlichen, schnell genug sind.
Ja.
Okay, also Maria, dein Schlusswort war, ich möchte die Westron-Grammatik.
Mach es doch selber, wenn ich niemand finde.
Möchte ich die Gelegenheit nutzen, auf das Seminar hinzuweisen, dieses Jahr über Tolkiens Herausgeber. Also passend zum Thema dieser Sendung hier, das im Oktober in Aachen ist.
Hat irgendwie nicht so viel zu sagen jetzt als das Schlusswort, aber ja, doch vielleicht, also dass ich einfach Christopher Tolkien unglaublich dankbar bin, dass er herausgegeben hat, was er herausgegeben hat, weil gerade wenn man sich halt sehr, sehr wiederfindet in der Lore oder wie man das nennen will, dann ist das einfach unbezahlbar, dass wir das haben, was wir haben. Auch wenn man sich natürlich seine Rosinen rauspicken muss, weil sie sich zum Teil widersprechen. Aber es gibt's und dafür bin ich einfach unglaublich dankbar.
Ich denke, das ist wirklich ein tolles Schlusswort. Eine Danksagung an Christopher, dass er das alles irgendwie sortiert hat, dieses Chaos von seinem Vater, und herausgegeben hat in einer doch relativ lesbaren Version, so dass wir als Menschen, die sich gerne mit Mittelerde, Ada und allem, was dazu gehört, beschäftigen, sehr viel Stoff haben. Ja, dann sind wir damit am Ende dieser Talkshow angekommen. Ich möchte mich noch einmal recht herzlich bei jedem von euch bedanken und natürlich auch bei unseren Zuschauern. Da auch nochmal, wenn euch die Show gefallen hat, dann klickt gerne da unten auf dieses Symbol da. Wenn euch noch mehr Tolkienesker Inhalt interessiert, abonniert auch den Kanal. Wir sind dann für heute raus. Euch allen eine Tolkieneske Zeit, bleibt neugierig und immer kritisch fragen.
Dieser Podcast wird ehrenamtlich von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft produziert. Wenn dir gefällt, was wir tun, werde doch Mitglied oder unterstütze uns mit einer kleinen Spende. Alle Infos gibt's unter tolkiengesellschaft.de.